Hallo, Sie hören aus dem Seminar Den Glauben verlieren, um ihn wirklich zu finden, gehalten im Paladiner Pura in der Schweiz im Juni 2022, die Session 1, Reifes Leben aus Barmherzigkeit. Sprecher Uwe Dahlke, Life Journeys Ministries. Viel Spaß beim Zuhören. So, einen wunderschönen guten Abend. Ich denke, wir fangen an. Wer zu spät kommt, bestraft das Schicksal. Und wir haben heute Abend einen Gottesdienst zusammen. Ich war auch ein bisschen überrascht. Ich dachte, das ist der Referent von dieser Woche, der den Gottesdienst macht. Und bin gebeten worden, den Gottesdienst heute Abend zu gestalten. Und wir haben jetzt natürlich auch keine Worship-Band. Das ist also kein klassischer Gottesdienst, sondern ist eher ein Wortgottesdienst. Aber das kann man auch mal machen. Ja, wir wollen heute Abend ein Thema miteinander betrachten. Das seht ihr hier in diesem provokanten Bild abgebildet. Jesus mit einem SS-Offizier trägt seinen Rucksack und seine Waffe und er spricht mit ihm. Leben, reifes Leben aus Barmherzigkeit ist das Thema heute Abend. Was wir in den Jahren des Glaubenslebens, wenn wir durch Krisen und Zerbrüche gegangen sind, in unserem Glauben, wenn wir an die eigenen Grenzen gestoßen sind, was sich immer mehr aus uns herauskristallisiert, wenn wir gesund weiterwachsen, ist der Charakterzug der Barmherzigkeit, der Sanftmut, der Demut gegenüber der Welt und gegenüber Menschen, die in ihr leben. Wir können immer weniger richten, verurteilen, uns über andere erheben, was wir in jungen Jahren so oft gemacht haben. Was auch zum Glaubensleben dazugehört, wir müssen erstmal unsere Identität finden, wir müssen unseren eigenen Standort entdecken und ihm sicher werden, dazu gehört auch, dass wir erstmal auf die anderen Seiten, die nicht da sind, wo wir sind. Aber dann kommen die Phasen des Zerbruchs, der Krisen und wenn wir uns in diesen Krisen wirklich aufrichtig selber begegnen, dann zerbrecht etwas in uns, der Stolz, der Hochmut, die fromme Arroganz. Weil man seinen moralischen Schatten erkannt hat und eins immer mehr begreift, wir sind alle immer bis zum letzten Atemzug auf Gottes Gnade und Erbarmen angewiesen. Und wir bringen nichts in unserem Glaubensleben, auch in der Heiligung, selber zustande. Nichts. Und es sind oft erschütternde Ereignisse, die Gott in unserem Leben zulässt, wo wir manchmal an unserem eigenen Glauben zweifeln, an unserer Bekehrung zweifeln, an unserer Hingabe zweifeln. Ich habe ganz viele Seelsorgefälle gehabt und es ist so tröstlich zu hören, wenn Menschen sagen, ich bin dabei, meinen Glauben zu verlieren, sage ich, nee, du bist dabei, ihn erst richtig zu entdecken. Denken wir an Petrus, er war so überzeugt von sich, er war der Held vom Erderfüllt. Als Jesus sagt an dem Abend, ihr werdet mich alle verraten, sagt Jesus, die elf Lose vielleicht, aber ich doch nicht. Ich bin dein Superstar, mit mir hast du das große Los gezogen. Was sagt Jesus ihm heute Nacht, in der Hahnkrähe, wirst du dreimal verleugnen, dass du mich gekannt hast. Und dann kommt was Wunderbares. Aber ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du da eins zurechtgekommen bist, dann erst stärke deine Geschwister. Das ist so wunderbar zu sehen, was dort passiert ist. Petrus war total überzeugt von sich, das ist der Mikrokosmos unseres Glaubenslebens. Am Anfang unseres Glaubenslebens sind wir völlig überzeugt von uns. Und da kann der Herr viel zu uns reden. Pass auf, du bist hochmütig. Aber es Herr. Ich weiß noch, als ich ein junger Christ war, weil ich sagte, lieber Gott, nimm auf deinem Thron Platz, hier ist eine Tüte Popcorn und ein Cola-Becher, jetzt setz dich hin und schau mir zu, ich werde es für dich richten. Ich war überzeugt von mir, von meinem Eifer, von meinem Einsatz und ich habe viel bewegt. Aber auch in meinem Leben kamen die Zeiten der Zerbrüche, wo ich meinen Schatten begegnet bin, wo ich fast an mir selber gescheitert bin und dann kam Gott. Hat mir gesagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Wenn du da eins zurechtgekommen bist, dann stärke die Brüder. Petrus musste scheitern und zerbrechen, damit er einmal später barmherzig sein konnte mit denen, die auch scheitern und zerbrechen. Dass er in den Arm nehmen konnte und sagen konnte, schau mal, da wo du warst, da war ich dreimal so schlimm. Ich habe unseren Herrn verraten. Aber er hat für mich gebetet, dass mein Glaube nicht aufhört. Und das ist das, was Gott für uns macht. Er arbeitet an unserem Glauben. Er hat das gute Werk in dir angefangen. Nicht du hast dich zum Glauben bekehrt, er hat dich gefunden. Er erhält dich im Glauben und er vollendet dich im Glauben. Das will der fromme Mindset nicht wahrhaben. Ich will doch auch was tun, ich will auch was machen. Gott sagt, dann mach mal. Und er lässt es zu, dass wir in Krisen hineinkommen, wo unser Glaube erschüttert wird. Aber nur mit dem Ziel, barmherzig, demütig und sanftmütig zu werden. Um anderen dann, die selber in Krisen sind, helfen zu können, sie wirklich zu ermutigen, sie wirklich aufzurichten. Ich möchte euch ein Zitat von Anselm Grün an die Hand geben. Ich wollte übrigens das sagen, die ganzen Skripte, die könnt ihr von mir kriegen, wenn ihr einen USB-Stick dabei habt oder mir eine E-Mail schickt, kann ich die euch alle zuschicken. Habt ihr das alles, was hier vorne ist, auch schriftlich. Und es gibt auch auf meiner Homepage dann das ganze Seminar als Video und MP3, du könnt es auch runterladen. Sanftmut. Keine geistliche Tugend bringt so Weisheit und Liebe hervor wie die Sanftmut. Sanftmut ist ein Zeichen dafür, dass wir Christus verstanden haben und ihm nachfolgen. In der Sanftmut wird eine andere Art von Geistlichkeit sichtbar. Nicht Strenge, nicht moralisieren, nicht das alles machen. Ein sanftmütiger Mensch ist anziehend für viele. Er muss Andersdenkende nicht von seiner Rechtgläubigkeit überzeugen. Er hat es nicht nötig, verkrampft zu missionieren. Seine Sanftmut ist Zeugnis für Christus genügt. Wer soll seiner Sanftmut begegnen, begegnet Christus in ihm und wird Christus in ihm erkennen. Sanftmut, Demut und Barmherzigkeit sind Kriterien echter Geistlichkeit. Nur wenn Menschen, Christen, sanftmütig geworden sind und barmherzig mit ihren Mitmenschen umgehen, bezeugen sie eine Spiritualität, die Christusgemäß ist. Amen. Jesus sagt in Matthäus 11, 29, lernt von mir, denn ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Das ist eine Anweisung unseres Herrn. Lernt von mir, ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Jesus Christus ist die Blaupause, die Mastercopy dessen, was wir werden sollen, was Gott aus uns machen möchte. Und er fordert uns liebevoll auf, lernen von mir, Sanftmut und Demut. Und er beschreibt sich selbst als sanftmütig und demütig den Menschen gegenüber. Und der höchste Ausbruch dieser Sanftmut und Demut war am Kreuz, als er ausschrie, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also das ist seinen Peinigern und nicht nur den Kriegsknechten, die ihn ans Kreuz schlugen, sondern auch den Verurteilern, dem Hohen Rat, den Pharisäern, den römischen Pilatus, den Justiziaren, ihnen allen sprach er Vergebung zu. Das ist eine Form der Barmherzigkeit, wo ich sage, die muss ich immer noch lernen. Gott liebt und segnet oft gerade da, wo ich es nicht verdient habe. Ich habe meine größten Segnungen in Zeiten erlebt, wo ich kein frommes Lebensgeld in der Tasche hatte, dass ich ihm zurückgeben konnte. Und das war beschämend. Aber Gott sagt, du bist mein Kind. Und ich liebe dich, egal was du anstellst. Ich bin bei dir. Und ich habe 5 Enkelkinder. Eins ist gestorben bei der Geburt. 3 Enkeltöchter. Und jetzt habe ich gerade vor ein paar Wochen ein Söhnchen bekommen. Und bei den Enkelkindern nehme ich das so bewusst wahr. Ich habe sie lieb. Ich kann es gar nicht beschreiben, wie sehr ich diese 3 Girls liebe. 2, 4 und 6 Jahre. Wenn sie was ausfressen, dann kommen sie und wollen was von mir. Ich muss nur in ihre Augen sehen, da kann ich nicht Nein sagen. Das ist, der Enkel hat weiß, wovon ich rede. Und das ist du gehst mit ihnen mit einer ganz anderen Geduld als mit den eigenen Kindern und du hast noch eine ganz andere Reife. Und ich spüre, wenn du Gott sagst, Uwe, genauso wie du deine Enkeltöchter anschaust, so sehe ich dich an. Und ich sehe, Gott, ich bin ein 65 Jahre alter Sack. Und mir wird mal gesagt, weißt du, wie alt ich bin? Weißt du, wie alt ich bin? Für mich bist du ein Hosenscheiß, ein Kleiner mit 66 Jahren und immer noch goldig anzusehen. Wir sind als seine Kinder berufen, prozesshaft zu lernen, unseren eigenen Grenzen barmherzig zu werden, zu segnen, wo es nach rein menschlichen Ermessen eigentlich nicht zu segnen gibt, uns von ihm dahin bringen zu lassen, dass wir immer mehr barmherzig, gütig und freundlich werden. Und das strahlt natürlich aus euch heraus, kann ich sagen. Ich habe das selber erlebt in meinem Leben, wo ich in Kur war vor 3 Jahren. 3 Wochen lang kamen laufend Leute an meinen Frühstücks-, Mittags- und Abendessentisch, haben sich zu mir gesetzt. Nach einer Weile kam mir dieselbe Frage: Entschuldigung, wer sind Sie? Sag ich, wie, wer sind Sie? Da steht da mein Namensschild. Nein, was machen Sie? Ich bin pensionierter Pastor. Ich habe gewusst, dass Sie ein ganz besonderer Mensch sind. Ja, wie, sage ich, ja, sie strahlen was aus. Und ich denke, sitzt hier noch jemand? So ging es Tag ein, Tag aus. Ich habe Gespräche gehabt ohne Ende. Am Ende der 3 Wochen kommt die Klinikpsychologin, die Chefpsychologin, das war eine neurologische Klinik. Ich habe wegen der Parkinson-Diagnose dort Zeit verbracht. Und sagt, Herr Dahlke, ich muss mit Ihnen mal sprechen. 3 meiner Patienten haben ihre Behandlung abgebrochen. Die haben mit ihnen gesprochen. Also Moment, ich habe niemandem geboten oder gesagt, sie sollen ihre Behandlung abbrechen. Ich sagte, nee, das meine ich nicht. Das haben die auch gar nicht gesagt. Aber ich möchte Ihnen sagen, die sind alle 3, die möchte ich als geheilt bezeichnen. Mich interessiert viel, was haben sie denen gesagt? Dann haben wir fast 2 Stunden über das Vaterherz und die Liebe Gottes gesprochen. Sie hat am Schluss Tränen in den Augen gesagt, wir doch nur alle Christen so ein Gottesbild in sich tragen werden, die Welt wäre eine andere. Und sie war Atheistin. Und das ist nicht auf meinen Mist gewachsen, das ist nicht, weil ich so toll war, sondern ich kann heute sagen, weil ich so zerbrochen war. Deswegen sagt uns Jesus immer wieder, barmherzig, barmherzig sein. Schauen wir mal 2 Verse an. Lukas 6, 35. Ihr aber sollt gerade eure Feinde lieben. Ihr sollt Gutes tun, ihr sollt leiden und euch keine Sorgen darüber machen, ob ihr es wiederbekommt. Dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr handelt wie die Kinder des Höchsten. Jetzt kommt ein ganz krasser Satz. Denn er ist auch gütig gegen die undankbaren Bösen. Das ist, was die meisten Christen gar nicht glauben. Aber er ist gütig gegen die undankbaren Bösen. Wir wollen gerne Schafe trennen. Sind sie nicht. Die Bösen, die kriegen die Fresse voll und das sind die Guten, die werden gestreichelt und geliebt. Matthäus 5, 45, 48, er weist euch als Kinder eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute, er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Dann meint Jesus den Segen, den er auch über sie ausschüttet. Wenn ihr nur die liebt, die euch liebt, welchen Lohn habt ihr wohl dafür verdient, das machen auch die Zöllner. Wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit besonders? Das tun auch die, die Gott nicht kennen. Ihr aber sollt vollkommen werden, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das können wir nur ansatzweise verstehen und leben, wenn wir das selber erfahren haben. Wenn wir selber unverdient von Gott gesegnet worden sind. Deswegen bringt dich Gott manchmal in eine Situation, wo du kein frommes Wechselgeld in deiner Tasche hast. Wo du nicht sagen kannst, weil wenn du gesegnet bist, ja, das habe ich ja verdient, ich habe. Ich habe 6 Wochen gefastet, 6 Wochen gebetet und habe der alten Oma über die Straße geholfen, habe das und das gemacht. Das ist nichts. Wenn du richtig Scheiß gebaut hast, wenn du versagt hast, vielleicht wochenlang nicht gebetet und nicht in die Gemeinde gegangen und jetzt kommt ein fetter Segen auf dich, dann haut es dich erstmal um. Dann schämst du dich. Und Gott sagt, ich habe dich trotzdem lieb. Und dann verstehst du, was Feindesliebe wirklich ist, weil du sie selber erfahren hast. Und wenn du es ein paar Mal erlebt hast in deinem Leben, da dann fällt es dir zunehmend schwerer, den Feind zu hassen oder den Feind Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Du wirst Schritt für Schritt barmherzig. Es ist ein Prozess, es ist ein langer Prozess. Das passiert nicht von heute auf morgen, aber es passiert. Aber wir erleben das nur und können es nur machen, wenn wir zerbrochen sind, wenn wir selber Zerbrochenheit erfahren haben und in der Zerbrochenheit die Liebe des Vaters erlebt haben. Besonders denen, die ihr Leben diszipliniert und willensstark leben, fällt es sehr schwer. Und sie sind sehr oft hart gegen die, die sich nicht so anstrengen. Aber wir sollten daran denken, dass Jesus gerade mit den undisziplinierten und willensschwachen zusammen war, während die disziplinierten und frommen Gutbürger sich erregten über Jesu, ja, Feindesliebe. Schauen wir uns auch das mal kurz an. Der Menschensohn kam, der ganz normal isst und trinkt, und da sagt ihr, seht, was für ein Schlemmer und Säufer dieser Freund von Zöllnern und Sündern ist. Jesus war standardmäßig zu Gast bei Zöllnern und Sündern in ihrem Haus und hat mit ihnen gegessen, getrunken. Das war für die frommen Juden ein Affront hoch drei. Ich kenne einen orthodoxen Rabbiner in unserer Stadt Karlsruhe, mit dem bin ich befreundet, dem habe ich sehr viel geholfen. Und der hat, also er hat die Christen früher verachtet und hat bei mir was gelernt, was Christen sind. Und das ist meine größte Quelle für die Pharisäer. Der kann mir da ganz viel sagen. Und er sagt, Uwe, ich habe in meiner frommen Gemeinde, als ich dich zum Essen zu mir nach Hause einlud, habe ich viel Anklagen mitgekriegt, dass ich einen Gaien, einen Hund zum Essen eingeladen habe. Aber ich habe gesagt, das ist kein Gaien, das ist ein Frommer. Also wäre Gott da auch hinein, aber der hat mir viel erklärt, auch wie die Pharisäer getickt haben. Und bei den ultraorthodoxen Juden ist es bis heute noch so. Das, was Jesus getan war für sie, ein Affront hoch drei, das war ein No-Go, ein absolutes No-Go, aber Jesus hat es gemacht. Und auch die Pharisäer, die Gesetzeslehrer waren empört darüber. Der nimmt die Sünde auf und isst sogar mit ihm. Aber das ist das, was Jesus gemacht hat, was wir tun sollen. Wir sollen die Menschen, die Gott nicht kennen, lieben. Freundlich zu ihnen sein, gütig zu ihnen sein, mit ihnen Beziehungen aufbauen. Wenn wir ehrlich sind, leben wir alle mit unseren Persönlichkeiten oft noch dort, wo die Pharisäer gelebt haben, und brauchen Gnade und Umdenken. Und die göttliche Ökonomie der Gnade zu verstehen. Die Christen sind leider mehr Weltmeister, die Sünden der Welt zu brandmarken, als über unsere eigenen Sünden betroffen zu sein. Wir sind gegen die Schwulen, gegen die Homos, gegen Abtreibung, so diese ganzen Sachen, die wir selber ja gar nicht machen. Das ist so toll, da kann man Steine auf die Leute werfen. Aber dass wir die Feinde nicht lieben, dass wir nicht vergeben, dass wir unbarmherzig sind, Gleiches dem Gleichen vergelten, die ganze Bergpredigt nicht leben, darüber schweigen wir. Und deswegen verachtet uns die Welt auch, weil sie genau sieht, dass wir uns auf eine fromme Insel zurückgezogen haben. Und das sollen wir aussprechen. Wir sind stärker daran, der Welt zu sagen, was sie nicht ist, als ihr zu sagen, was sie ist. Immer noch geliebte Kinder Gottes, die sich verirrt haben, die ihn nicht kennen, weil wir oft ein schlechtes Beispiel von ihm geben. Jesus ruft uns zu etwas auf, das sehr wichtig ist, für mein Leben ist wichtig geworden, es ist einer der wichtigsten Sätze der Bibel. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ich sage es nur, Gottes Vor-, Zu- und Nachname ist Barmherzigkeit. Gottes Grundwesen ist barmherzig. Er ist kein Richter. Er ist barmherzig. Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht, sagt Paulus. Und dann sagt Jesus ganz klar, richte nicht, dann wirst du nicht gerichtet. Weil schau mal, wenn du jemand richtest, wenn du mit dem Finger auf jemanden zeigst, wie viele Finger zeigen auf dich? Drei. Verurteilt niemand, dann wirst auch du nicht verurteilt. Ich überlege mir mittlerweile sehr oft, ob ich ein Urteil über jemanden fälle, weil ich sage, wie viel Scheiß habe ich die Woche gebaut, wo ich dankbar bin, dass Gott mich nicht verurteilt. Sprecht frei, dann werdet auch ihr freigesprochen werden. Lernt immer mehr, den anderen frei zu sprechen. Zu verzichten auf Rache, zu verzichten auf Vergeltung, zu verzichten auf dem es auch ein Watschen, wenn es so eine verbale Watschen ist, zu geben und zu segnen. Dieser Versteil schließt das ganze Kapitel der Feindesliebe ab, wo Jesus sagt, handelt wie die Kinder des Höchsten, denn auch er ist gütig gegen die undankbaren Bösen. Ich möchte mal kurz ein paar Minuten mit euch in die Stille gehen und stelle dir mal diese Frage, was ist Barmherzigkeit für dich? Kannst du dir eine Situation vorstellen, in der du Barmherzigkeit gerade brauchst oder sie dir wünschst? Hast du schon mal dein Leben Unbarmherzigkeit erfahren? Und wie hast du dich dabei gefühlt? Und gibt es aktuell Menschen, denen du Barmherzigkeit geben solltest, du aber eher auf dein Recht pochst? Lass uns mal so zwei, drei Minuten darüber nachdenken, lass mal auf dich wirken und reflektier das. Vater, wir legen uns selber dir jetzt in diesem Moment hin. Wir beten, dass du uns zeigst, wo wir Barmherzigkeit von dir brauchen oder uns nicht würdig fühlen. Lass uns erfahren, Vater, lass uns Barmherzigkeit, Gnade, Erbarmen erfahren, konkret. Lass uns die Unbarmherzigkeit, die wir selbst erfahren haben, vergeben, Vater, lass nicht zu, dass sie uns dominiert und zum Nachahmen anleitet. Und wo du uns Menschen zeigst, Vater, wenn wir Barmherzigkeit tun sollen, es uns aber schwerfällt, hilf uns zu überwinden. Hilf uns in kleinen Schritten, das Richtige zu tun, auf sie zuzugehen. Danke, dass du mit uns in Prozessen arbeitest und Geduld mit uns hast. Aber lass uns vorwärts gehen, in eine ganz andere Richtung. Ja, die nächste Frage, die wir uns stellen möchten. Warum ist Gott barmherzig? Warum? Welchen Sinn hat Barmherzigkeit gegenüber harter Strafe, harter Kante und Verurteilung? Das Erste, was wir verstehen müssen, ist, göttliche Barmherzigkeit hätte überhaupt keinen Sinn, ja, wenn sie nicht stark genug wäre, ihr Ziel zu erreichen, nämlich ein Leben zu verändern. Gott weiß genau, was er tut, und er weiß auch genau, was er von dir verlangt. Es gibt einen wunderbaren Satz, der lautet, was du bekämpfst, bleibt. Was du liebst, wird überwunden. Erinnere dich mal an eine Auseinandersetzung, ein Streitgespräch oder was anderes. Harte Sache gibt. Du fängst an und sagst, du, das soll ich schon nochmal sagen. Was machst du? In aller Regel. Und du, dann will ich nur sagen, was du getan hast. Ich sage, was du getan hast. Und so geht es dann. Kämpfen, wir ziehen das Schwert, wir kreuzen die Klinge. Was du bekämpfst, bleibt. Und selbst wenn ich gewinne mit meiner Verbalattacke, habe ich sein Herz nicht gewonnen. Aber was du liebst, wird überwunden. Jesus hat uns das vorgelebt. Wir werden es nachher sehen. Er hat geliebt und hat mit Liebe überwunden. Und deinen Gegner beginnst zu lieben. Und damit meine ich nicht einfach nur so fromm, so tun, als ob ich soll dich lieben, weil ich Christ bin, sondern weil Gott dich überführt dazu, weil er dir Kraft gibt, weil er seine Liebe durch dich fließt. Dann überwältigst du ihn. Ich habe das immer erlebt. Ich erlebe es heute, wo Menschen aus der Vergangenheit, aus einer pastoralen Vergangenheit, die ich Hass erfüllt, mir Briefe geschrieben, die heute kommen, sich entschuldigen bei mir. Wo ich total erschüttert bin, dass das passiert. Und Gott sagt, ja, du hast aufgehört zu hassen, zu vergelten. Und du überwindest diese Leute mit Liebe. Jesus war barmherzig mit den Zöllnern, Huren und Sündern, weil er wusste, dass noch mehr Anklagen, noch mehr Drohung, noch mehr Ausgrenzung sie nur noch weiter weggetrieben hätte. Das ist eine Not, die bis heute im frommen Lager da ist. Wir sagen Christen oft nicht, was sie sind, nicht Christen, was sie sind, anstatt ihnen zu sagen, was sie sind, nämlich verehrte, aber immer noch geliebte Kinder. Das ist, was Jesus getan hat. Guck mal die Geschichte von Zachäus, der auf dem Baum saß, der Oberzöllner. Was macht Jesus? Er steht unter dem Baum und was sagt er zu ihm? Komm runter, du Ratte, bring deine Kreditkarten mit, wir rechnen ab. Nein. Ich muss bei dir zu Gast sein. Da haben wir wieder diesen Affront. Bei einem Sünder kehrt er ein, bei so einem Schwein kehrt er ein. Das ist ja ein Skandal. Wie kannst du es wagen, Jesus? Ich weiß nicht, was dieser Mann getan hat. Der hat Frauen und Kinder in die Sklaverei verkauft. Mit so einem hast du Tischgemeinschaft. Dann geht Jesus mit ihm ins Haus. Und die Bibel spricht nichts davon, dass Jesus sagt, als im Hof sind, jetzt reden wir mit Tacheles. Kein Ton. Er ehrt diesen Mann, er liebt diesen Mann. Aber was passiert mit diesem kleinen Mann? Schon in dem Moment auf dem Weg nach Hause beginnt die Liebe an seinem Herz zu wirken, zu arbeiten. Und als sie im Haus angekommen sind, hält es nicht mehr aus. Herr, Herr, ich gebe die Hälfte meines Vermögens den Armen, den ich betrogen habe, statt ich es vielfach zu nehmen. Auch heute ist es ein Haus heimgefahren. Auch er ist ein Sohn Israels. Was hat Jesus gemacht? Konfrontiert, mit dem Finger auf ihn gezeigt, gekämpft, er hat geliebt. Und so gibt es viele Storys. Im Buch Samuel, wir sind gleich fertig, gibt es diesen wunderbaren Vers. Gott sieht nicht auf das, worauf ein Mensch sieht. Der Mensch sieht nur das Äußere, der Herr sieht das Herz. Wenn wir Menschen richten, verurteilen, sehen wir oft nur das Äußerliche. Wir haben keine Ahnung von der Herkunft dieses Zerbruchs, der Herkunft seiner Sünden, der Herkunft seiner blöden Art vielleicht. Gott aber sieht es. Ein Urteil hängt davon ab, wie tief kann ich in einen anderen hineingucken und wie tief möchte ich hineingucken. Manchmal will ich gar nicht wissen, was der andere für Nöte hat, weil ich will mein Gericht halten über ihn. In dem Roman Krieg und Frieden von Leo Tolstoi gibt es einen wunderbaren Satz. Alles verstehen heißt alles vergeben. Alles verstehen heißt alles vergeben. Und das kannst du auch nur begreifen, wenn du selber mal ganz tief gefallen bist. Und verstanden hast, was dich dazu gemacht hat. Und du Gnade erfahren hast. Wenn du keine Gnade erfahren hast, dann kannst du auch nicht vergeben. Dann richtest du. Gott weiß, wie schwer es zu uns ist und hat Geduld. Darum sagt er, vergib 7 mal 70 Mal. Petrus wollte 7 mal vergeben, Jesus sagt, nee, 7 mal 70 Mal, 490 Mal. Warum verlangt Gott so viel von uns zu vergeben? Für dein Geheimnis verraten. Weil Gott dir auch 490 Mal am Tag pro Fall vergibt. Warum so viel? Weil wir doof sind und so lange brauchen, bis wir es kapiert haben. Wir müssen zigmal hinfallen, bis wir langsam begreifen, was wir falsch machen. Und Gott hat eine grenzenlose Geduld mit uns. Und er wünscht sich so sehr, es wäre so schön, wenn du diese Geduld, die ich dir gebe, auch deinen Nächsten geben würdest. Darum richtet niemand, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Oder im Psalm 19, 12 sagt David, wer kann merken, wie oft er versagt? Vergib mir auch die verborgene Schuld. Heißt es, dass wir zum Unrecht gar nichts mehr sagen dürfen? Viele Christen benutzen es gerne als K.O.-Argument, um der Forderung nach Milde, Barmherzigkeit und dem Nichtrichten auszuweichen. Ja, aber man muss ja auch was sagen, muss man Kante zeigen, man muss man schließlich Klartext reden. Es geht um das Wie. Ich möchte euch einen wunderbaren über die Wüstenväter. Es war eine christliche Einsiedlerbewegung im 4. Jahrhundert, die das Christentum so tief geprägt hat. Also vieles vergessen worden von dieser wunderbaren Bewegung. Ich zitiere. Die Väter und Mütter der Wüste haben darauf verzichtet, die für sie erkennbaren Mängel bei Ratsuchenden oder Mitgeschwistern, die in Verfehlungen gefangen waren, hart und frontal aufzudecken. Sie spürten wohl, der Betreffende sich der Wahrheit über sich selbst noch nicht stellen konnte. So ermutigten sie die Menschen zuerst, und indem sie sie ermutigten, gaben sie ihnen den Mut, sich nach und nach ihrer Verfehlung zu stellen. Exakt das hat Jesus am Baum gemacht, als er sagte, ich möchte bei dir zu Gast sein. Er ermutigte ihn, er sagt, du bist immer noch wert, dass ich bei dir zu Tisch bin. Weise geistliche Begleitung schafft einen Raum des Vertrauens und der Annahme, in dem der andere sich seinen Verfehlungen ohne Angst stellen kann. Diesen Raum schuf Christus am Mittagstisch von Zachäus. Keine Konfrontation, keine Anklage, kein Richten, kein Urteil, Liebe, Annahme. Das braucht Geduld beim geistlichen Begleiter, die haben wir oft nicht. Gerade dann, wenn der andere seine Schuld noch nicht einsehen, akzeptieren kann. Es braucht den Glauben, dass Gott den Bruder und die Schwester nicht aufgibt, 70-mal und ihn zum neuen Leben erwecken will. Wäre das nicht schön für uns, daraus geduldig zu lernen und das Wesen des Vaters zu spiegeln und uns gegenseitig zur Auferstehung zu helfen? Darum geht es. Es geht nicht darum, nichts zu machen, aber es geht darum, wie sagen wir etwas zu machen. Wie gehen wir mit seiner Sünde, seiner erkennbaren Sünde um? Wollen wir unser Recht? Wollen wir uns ergötzen an unserem eigenen Urteil, an unserem Niederschmettern, anderen fertig machen? Tut es uns gut, dem anderen den Finger in die Mund zu legen? Oder sind wir voller Liebe für ihn? Und begegnen ihm Güte. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Bei der Frau im Jakobsbrunnen auch. Er verurteilt sie nicht und sagt, du bist eine Schlampe. Er sagt nur, ja, du hast 5 Männer gehabt. Und der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. Und die Frau ist begeistert, dass da ein Prophet zu ihr spricht. Sie rennt ins Dorf und erzählt allen, den sie da oben getroffen hat, und bringt sie zu Jesus. Sie wird zur Apostelin. Die Hure. Und sie ändert sich. Nochmal. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, dann werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt niemand, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Sprecht frei, dann werdet auch ihr freigesprochen. Es ist das, was der Vater mit dir und mit mir tut. Er fordert nicht mehr von mir, das zu vergeben, was auch uns immer wieder neu vergeben wird. Und es ist beeindruckend, wenn du die Geschichte Israel erkennst. Es gibt einen Vers, den möchte ich noch kurz zeigen. Da sagt Gott zu Israel, in Hesekiel 16,62, aber ich will meinen Bund mit dir aufrichten, du sollst erfahren, dass ich der Herr bin, damit du daran denkst, dich schämst und verscharmt den Mund nicht auftust, wenn ich dir alles verzeihe, was du getan hast, spricht der Herr. Israel fiel wieder und wieder und wieder und wieder und wieder von Gott ab. Immer, immer wieder. Und Gott hat ihn immer, immer, immer wieder vergeben. In Hesekiel 16 kannst du sogar nachlesen, dass Gott Sodom und Gomorra wiederherstellen wird und Israel zum Geschenk machen will. Man sagt, du Israel hast schlimmer gesündigt als Sodom. Das musst du mal reinziehen. Ein Skandal erster Gnade. Halleluja. Ich möchte euch heute Abend ermutigen, in diese Schule der Barmherzigkeit einzusteigen. Und Barmherzigkeit kommt oft auch durch Glaubenskrisen, wo wir in der Hand Gottes durchgehen und durchgetragen werden, wo wir unsere Schwachheit gesehen haben und merken, dass sie größer, dass sie uns vergibt, der uns heilt, der uns wiederherstellt. Ich möchte abschließen mit Lukas 6, 38. Gebt und es wird euch gegeben werden. Gib Liebe, gib Erbarmen, gib Gnade und es wird dir Liebe, Erbarmen und Gnade gegeben. Ein volles, gerütteltes und überlaufendes Maß an Gnade, Erbarmen vergeben wird an deinen Schoß liegen. Denn mit dem Maß, mit dem du bei anderen misst, wird auch bei dir gemessen werden. Du kannst gar nicht verlieren, wenn du Barmherzigkeit übst. Denn der Vater steht mit seinen ganzen Ressourcen hinter dir und wird dich begnadigen. Ich möchte noch mit uns beten. Darf ich das? Vater, wir danken dir für diese Zeit heute Abend, auch wenn wir vielleicht vom Tag müde waren. Ich bete, dass du die Worte, die für uns persönlich wichtig geworden sind, in unser Herz hineinträgst, einpflanzt und zum Leben erwächst. Vater, ich bete, dass wir diese Gnade immer wieder neu erfahren, diese Vergebung immer wieder neu erfahren, dass wir mutig zu dir kommen, auch wo wir uns unwürdig und unwert fühlen. Du vergibst, du wartest auf uns, voller Erbarmen. Du siehst uns mit Liebe, mit den Augen der Liebe, auch unser Unreif, unserer immensen Schwachheit. Wir können es nicht verstehen, weil wir gerne unser Heil selber verdienen möchten, selber was tun möchten, um dann auch über andere zu triumphieren, die nicht so hart arbeiten wie wir. Vater, du hast es in deiner Zeit als Mensch Jesus Christus so scharf verurteilt, diese Selbstgerechtigkeit. Und du hast die Gnade und das Erbarmen groß gemacht. Und ich segne euch, dass ihr das Erbarmen, die Gnade Gottes immer wieder neu, spürbar, fühlbar, messbar in euren Lebensbezügen erfahrt. Und dass es euch transformiert, anderen Menschen zu vergeben, die es nicht verdient haben. Ich segne euch mit den Erfahrungen, dass Menschen euch fragen, wer bist du? Dass Menschen durch euch das Wesen Christi in euch sehen, entdecken und transformiert und verändert werden. In Jesu Namen beten wir. Segne doch jetzt den Abend, Vater, wenn wir Gemeinschaft haben oder ins Bett gehen, Nachtruhe. Gib uns guten, ruhigen Schlaf, bewahre uns, behüte uns. In Jesu Namen beten wir. Amen, Amen, Amen.